Ja, es freut mich, dass ich so viele Bekannte hier sehe, aber dass auch einige da sind, die ich noch nicht gesehen habe, dass die Gemeinde wächst und sich auch immer wieder verändert. Ich habe zunächst etwas Zeit für die Kinder. Wenn die nach vorne kommen, dann kann ich euch besser ansprechen. Ich habe etwas Besonderes mitgebracht, dass sich die Geschichte für die Kinder auch einprägt. Und wer sich noch als Kind und interessiert fühlt, der kann gerne hier nach vorne kommen.
Ja, da ist ja ein schöner Sitzplatz. Bin ich so verständlich? Ja. Ja, das ist ja ein schöner Sitzplatz hier auf der Bank. Und dann setze ich mich auch dazu. Ich habe mal hier etwas mitgebracht. Habt ihr sowas schon mal gesehen irgendwo? Du noch nicht. Das ist eine Laterne. Da ist hier unten Öl oder Petroleum und in der Mitte, wenn man ein Streichholz dran hält, da brennt es dann. Und da hat man ein Licht. Du hast noch eine Frage dazu? Ja? Und dann kann man, wenn es finster ist, draußen etwas sehen. Früher hat man solche Laternen an einer Baustelle oder wenn man irgendwo unterwegs war zum Wandern, dann hat man so eine Laterne mitgenommen. Und man kann ja auch mit einer Kerze sich leuchten, aber wenn man draußen eine Kerze aufstellt, die bläst der Wind aus. Ne? Und deswegen, wenn es draußen windig ist oder nass ist, so eine Laterne, da ist ja ein Glas, da ist das Licht nie ausgegangen. Und so eine Laterne, von der möchte ich eine interessante Geschichte erzählen. In Nordamerika, an der Küste, am Atlantik, wo das weite Meer ist, und da ist ein kleines Dorf. Und in dem Dorf, da sind abends, wenn es stürmisch war und windig war und wenn es finster war, da sind einige Männer immer am Strand lang mit dieser Laterne gegangen. Haben sie ein bisschen geschwenkt, haben auch ein Pferd dabei gehabt, auf das haben sie sich dann manchmal gesetzt. Und da sind sie mit dieser Laterne immer so am Strand hin und her gegangen. Denn in der Nähe, da war ein großer Hafen. Und da sind viele Schiffe in den Hafen gefahren, natürlich möglichst bei Tags. Aber wenn es Nacht war, sind die Schiffe ja auch gefahren in den Hafen. Und beim Hafen, da ist auch immer ein Leuchtturm, dass man weiß, wo die Hafeneinfahrt ist. Aber wenn es stürmisch war, dann war es natürlich nicht so einfach, die Hafeneinfahrt zu finden. Und deswegen sind die Leute mit der Laterne da auf und ab gegangen, dass man es weit hinaus aufs Meer gesehen hat. Aber es war nicht das Anliegen, dass die Leute in den Hafen fahren, die Schiffe, sondern da, wo die Leute am Strand entlang gegangen sind, da war eine Sandbank. Wart ihr schon mal am Meer zum Baden? Und da ist ja auch an manchen Stellen schöner Sand zum Spielen. Ne? Das ist immer was ganz Besonderes. Und manchmal, da ist, schaut der Sand aus dem Wasser raus und manchmal, da ist er so kurz unter der Wasseroberfläche. Und das ist natürlich gefährlich. Und die Leute, die da mit der Laterne hin und her gegangen sind, die wollten immer, dass die Schiffe nicht zum Hafen hinfahren, wo der Leuchtturm ist, sondern dass sie zu ihnen kommen, direkt zu ihnen. Und weil da vor dem Land die Sandbank war, dann, wenn die Schiffe die Laterne gesehen haben, ach, da ist die Hafeneinfahrt, und da sind sie dahin gefahren und hat es nicht lang gedauert, dann ist das Schiff auf Grund gekommen auf die Sandbank und ist da stecken geblieben. Und wenn es dann stürmisch ist und große Wellen sind, was meint ihr, was da passiert? Da geht das, ja?
Dann geht das Boot kaputt.
Genau, dann geht das Boot kaputt, weil es da unten festsitzt und die Wellen, die schmeißen das Boot um und da zerbricht das Boot. Und das haben die Leute gewollt. Ja, das ist doch sehr gemein, was die da gemacht haben. Und wenn dann sie gesehen haben, das Schiff ist jetzt da auf der Sandbank gelandet, dann sind sie nach Hause gegangen, die Laterne heimgebracht, so. Und am nächsten Morgen, da sind sie hingegangen und da haben sie geschaut,
Wo ist denn jetzt das Schiff? Ach ja. Und oft meist war es so, das Schiff war kaputt, die Seeleute, die sind auch viele ertrunken und umgekommen. Manche konnten sie auch noch retten, vielleicht mit dem Rettungsboot. Und dann sind die Seeräuber, muss man eigentlich sagen, dass es Seeräuber waren, dahin gegangen mit ihrem Ruderboot, mit ihrem Fischerboot und haben da geschaut, was ist in dem Schiff alles zu haben. Ja, und haben sie allerhand gefunden. Zu essen, Lebensmittel, Werkzeug, manchmal auch Gold. Und von den Schiffsbalken haben sie sich dann die an Land gezogen und da haben sie ihre Häuser gebaut. Und das haben die viele, viele Jahrhunderte lang gemacht. Immer bei Sturm sind sie da lang gegangen und dann aus den kaputten Schiffen haben sich die Sachen geholt. Und da haben sie ein ganzes Dorf gebaut. Wenn man heute in das Dorf kommt, da kann man noch sehen, was da alles für Kostbarkeiten von den Schiffen sind, die von überall hergekommen sind, von diesen Seeräubern, die so gemein waren. Und die Laterne, die eigentlich einen richtigen Weg zeigen möchte, die Leute auf die Sandbank geführt haben, ins Unglück, dass sie umgekommen sind. Ja, wenn man ein Licht sieht, denkt man immer, oh, das ist eine Laterne, da ist jemand, da gehe ich hin. Bitte? Ja, da gibt es viele verschiedene Laternen. Ne? Eine Taschenlampe haben ja die meisten heute. Ne? Oder elektrisches Licht. Aber mit so einer Laterne kann man eben auch wirklich viel helfen, aber man kann auch was Böses damit machen. Und deswegen, wenn man irgendwo ein Licht sieht oder von jemandem sagt, ja komm du mit mir mit, ich zeig dir den Weg, das kann auch genau das Verkehrte sein. Und deswegen wünsche ich euch, dass ihr nur dort lang geht, wo wirklich jemand ist, den ihr kennt, der euch nicht verführt, sondern an einen guten Platz bringt. Hat mich gefreut, dass ihr vorgekommen seid und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen weiteren Sabbat noch. Ja, ich möchte heute für die Predigt einen Text lesen, der zwischen Ostern und Pfingsten passt. Zur Himmelfahrt. Einen Text, den ihr vielleicht jetzt nicht erwartet, aber wenn wir in Matthäus 28 lesen, da heißt es im Vers 16 und 17, einige Zeit nach Ostern, und Jesus, aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Einige von den Jüngern, die Jesus begleitet hatten, die haben gezweifelt. Wie kann das sein? Da war er doch schon auferstanden, ihnen immer wieder erschienen. Ja, mit dem Zweifel, das ist so eine Sache. Und mein Thema ist heute, Zweifeln. Und Jesus hat ja immer wieder, wenn er gepredigt hat, Gläubige, Nichtgläubige, Ungläubige und auch Zweifler erlebt. Zu Petrus sagt er auch mal, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Oder im Jakobusbrief lesen wir auch davon, wenn jemand betet, er bitte im Glauben und zweifle nicht. Er denke nicht, dass er sonst etwas empfangen werde. Ihr könnt euch jetzt überlegen, ob ihr die Predigt über den Zweifel für euch hören wollt. Seid ihr Zweifler? Oder wollt ihr sie für jemanden hören, der Zweifel hat, wie man dem begegnen kann? Ich denke, es ist beides möglich. Zweifel, ja, ich werde das Thema nicht erschöpfend behandeln, aber einige Gedanken, die mir wichtig geworden sind. Was ist Zweifel und was ist Unglaube? Der Zweifel, der steht noch dazwischen, zwischen Glaube und Unglaube.
Und dieser Begriff Zweifel, den findet man auch in den anderen Sprachen, zum Beispiel im Chinesischen. Da ist es ein Begriff, man hat den Fuß zwischen zwei Booten. Unentschlossen, man weiß noch nicht, in welches Boot. Oder in Peru, da kommt das Wort Zweifel mit dem Begriff, mit den Gedanken, ich habe zwei Gedanken im Kopf. Zweifel. In Guatemala hängt der Begriff Zweifel mit dem geteilten Herzen zusammen. Ja, Zweifel ist noch kein Unglaube. Zweifel drückt aus, da ist noch eine Unentschlossenheit. Jemand, der sich nicht entscheiden kann. Er grenzt sich noch ab zu den Gläubigen. Schwanken zwischen zwei Personen. Wie es auch in Jakobus 1, Vers 6 heißt, er ist wie eine Meereswoge, die vom Wind bewegt und getrieben wird. Der Zweifler. Der Zweifler ist also noch nicht der Ungläubige, wer noch unentschieden ist. Und Zweifel ist eigentlich auch etwas Wichtiges. Der Wert des Zweifels liegt auch darin, dass durch das Zweifeln Irrtümer aufgedeckt werden können. Nicht alles in dieser Welt ist wahr. Deshalb sollte man nie alles glauben. Manche Dinge müssen angezweifelt werden, damit Irrtümer aufgedeckt werden. Manche verstehen es ja gut, uns Irrtümer schmackhaft anschaulich zu machen. Und hätte die Eva an der Aussage der Schlange gezweifelt und hätte sich gesagt, was sagt die Schlange? Was hat mir Gott gesagt? Wenn sie das in Frage gestellt hätte, dann muss ich mal heute Abend bei Gott nachfragen. Dann hätte sie nicht von dem Baum gegessen und sie hätten im Paradies bleiben können. Alles, was ihr als Kind gelernt habt, war das alles ganz richtig? Ich weiß ja nicht, wo ihr alle aufgewachsen seid. In einem christlichen, nicht-christlichen Haus oder auch was die Ernährung betrifft. Über viele Jahrzehnte, Spinat darf nicht aufgewärmt werden, Spinat kann giftig werden. Es hat sich herausgestellt, dass das gar nicht so ist. Vor 150 Jahren war man der Meinung, nachts ist die Luft ungesund. Man sollte nachts die Fenster schließen, weil die ungesunde Nachtluft uns schaden kann. Und so gibt es bestimmt noch sehr vieles, was gesund oder ungesund mal gegolten hat, weil man heute weiß, das ist nicht so. Und nicht nur beim Essen und Trinken hat sich da manches geändert, auch gerade im Glaubensbereich. In dem, was Menschen glauben, wie sie aufgewachsen sind, und manche bleiben dabei, das habe ich schon immer so gemacht, das haben meine Eltern so gemacht, dabei bleibe ich. Das muss nicht immer das Richtige sein. Und so werden wir auch im 1. Johannesbrief aufgefordert, Kapitel 4, Vers 1, prüfet die Geister. Oder in 1. Thessalonicher 5, Vers 21, prüfet alles und das Gute behaltet. Und Paulus schreibt auch dem jungen Timotheus, weil du von Kind auf die Heilige Schrift weißt, die kann dich unterweisen zur Seligkeit. Wer von Kind auf nicht in der Heiligen Schrift unterwiesen ist, tut sehr gut daran, zu prüfen und zu überlegen. Und ich denke oft, die vielen verschiedenen Religionen der Welt, wenn die Menschen mal überlegen würden und zweifeln würden, das, was mir da gelehrt wurde, was der Mohammed zum Beispiel oder was Buddha da gelehrt hat, ist das wirklich das, was im Leben eine Hilfe ist? Ja, das ist etwas Wesentliches, der Zweifel, der uns im Leben letztlich auch an manchen Stellen zur Wahrheit bringen kann. Zweifel kann aber auch in Unglauben münden. Und für manche ist der Zweifel eine Lebenseinstellung, alles anzweifeln. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Und man muss sich nie entscheiden. Das kann ja verkehrt sein und das kann ja auch verkehrt sein. Ich lebe erstmal weiter so wie bisher, damit ich noch nicht einen zweiten oder dritten Fehler auch noch mache. Wir gebrauchen den Begriff des Zweifelns ja meist für die Menschen, die nicht an Gott glauben. Und im Römerbrief, da schreibt auch Paulus von den Menschen, von den sogenannten Heiden oder Völkern, Römer 1, Vers 21, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihm nicht gedankt, noch als Gott gepriesen, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Obwohl sie von Gott wussten, haben sie nicht gepriesen, haben ihm nicht gedankt. Ja, das ist etwas, was bis heute geblieben ist. Es gibt auch heute noch viele Menschen, die wollen nicht Danke sagen und es könnte ja, der macht das ja nur aus Berechnung. Der schenkt mir jetzt etwas, weil er mich irgendwie kaufen will. Der will mich irgendwie beeinflussen und wenn ich das Geschenk jetzt annehme und Danke sage, dann muss ich ihm irgendwie vielleicht irgendwo auch beipflichten. Ja, wir lesen sehr viel von Bestechung in unseren Tagen. Was alles heute manipuliert und mit Geld gekauft wird, ob es jetzt die Stimmen bei der Wahl sind oder wo es auch sein mag, wie Leute ihr Amt kaufen und Menschen, die sich kaufen lassen. Aber manche, die wollen einfach auch nicht Danke sagen. Wenn ich dein Geschenk zum Geburtstag annehme, dann muss ich mir ja überlegen, und was schenke ich dir dann zum Geburtstag, wenn du Geburtstag hast. Das ist dann eine Verpflichtung und es soll dann etwas mehr sein, etwas größer sein. Ich sage Danke, oh, das ist ja lieb von dir, aber nee, ich nehme keine Geschenke an, muss ich nicht Danke sagen. Und so geht es bei vielen auch mit Gott. Es ist traurig, was man heute alles liest. Wir danken der Natur, dass die Natur sich hat das einfallen lassen. Es ist interessant, was uns alles die Natur geschenkt hat. Nein, man dankt nicht Gott, dem Schöpfer, sondern man dankt der Natur. Das ist so ganz unverbindlich. Und so bitten manche auch nicht Gott um Hilfe. Es könnte sie ja vielleicht irgendwie zu etwas verpflichten. Eine andere Situation für Unglaube. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch so sehen könnt, die Sarah. 1. Mose 18, Vers 13 und 14. Ein Bote Gottes verspricht Nachkommen. Sarah lacht. Wir sind schon so alt, fast 100 Jahre, sollte das Gott unmöglich sein? Daran hat sie gezweifelt. An der Größe Gottes, an der Allmacht Gottes, dass er das bewirken kann, das konnte sie sich nicht vorstellen. Sie hat auch gezweifelt. Der Abraham bestimmt auch. Auch der Zacharias hat gezweifelt, als er das gehört hat. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Oder in Markus 9, der Vater kommt mit seinem kranken Sohn zu Jesus und die Jünger können nicht helfen. Und dann kommt endlich Jesus vom Verklärungsberg mit den anderen Jüngern. Wenn du kannst, dann hilf mir und meinem Sohn. Wenn du kannst, wenn du glauben könntest, dann könnte ich dir helfen. Ja, was trauen wir Gott zu? Was kann Gott? Wie ich es anfangs zitiert habe aus Jakobus 1, Vers 6 und 7, er denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfange, wer zweifelt. Wenn du betest, dann glaube, dass es Gott kann. Das heißt nicht, dass Gott alle unsere Bitten erfüllt. Gott ist nicht in meiner Gewalt, auch nicht in der Gewalt des Beters. Und wenn eine ganze Gemeinde betet, muss Gott nicht das jetzt so machen. Aber zu wissen, Gott kann. Gott kann, was er will, und er wird das tun, was uns zum Guten ist. Und das ist etwas Wunderbares, dass wir wissen, dass Gott nichts unmöglich ist. Und was uns zum Besten ist, das möchte er auch tun. Aber was wir im Moment für gut finden, ist gut, dass es Gott nicht immer so macht. Weil Gott es besser weiß als wir. Aber manche Menschen haben eben ein Bild von Gott. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Beten habe ich auch schon probiert, es hat auch nicht geholfen. Habt ihr vielleicht auch schon gehört. Menschen, die eine falsche Vorstellung von Gott haben, was Gott kann oder nicht kann, dass Gott hört oder auch nicht hört, dass es hilft oder nicht hilft. Ja, auch der Judas hat wahrscheinlich eine falsche Vorstellung von Jesus gehabt. Er dachte wohl auch, er wird König, wie alle Israeliten, das ist auf dem Thron Davids, wann wird er sein Reich aufrichten? Und wir sind seine Minister, wir sind seine engsten Vertrauten. Und Jesus hat es nicht so gemacht. Dann hat er ihn verraten. Wir wissen nicht, was alles ihn da bewogen hat. Oder als Jesus die 5000 gespeist hat, sie wollten ihn danach zum König machen. Den brauchen wir. Der gibt uns unser tägliches Brot. Da hören wir ihm gerne zu, wir begleiten ihn gerne. Er gibt uns immer unser tägliches Brot. Mal sehen, ob der Staat uns die Mindestrente allen geben wird oder ob das nicht durchkommt. Was Menschen alles versprechen, da tun wir recht dran, wenn wir es anzweifeln. Ja, aber als Jesus sich nicht hat zum König hofieren lassen, dann gingen viele nicht mehr mit ihm. Er wollte nicht ihr Brotkönig werden. Manche Menschen haben auch mit der Bibel Schwierigkeiten. Die vielen Kriege und was da alles im Alten Testament steht, an einen solchen Gott, nein, da kann ich nicht glauben. Das kann nicht Gottes Wort sein. Mit Jesus, ja, das ist schon was anderes, aber im Alten Testament, damit kann ich nichts anfangen. Einen solchen Gott, den kann ich nicht ehren oder anbeten. Da muss sich immer wieder fragen, verstehe ich alles, was in der Schrift steht? Verstehe ich immer Gottes Willen? Muss ich nicht, brauche ich nicht. Aber der Petrus ist mir da immer ein Vorbild. Herr, auf dein Wort hin. Auf dein Wort hin will ich jetzt auch mittags die Netze auswerfen, weil du es gesagt hast, dir vertraue ich. Das will ich tun. Und das ist ein weiterer Grund, warum manche Menschen zweifeln und sich nicht für Gott entscheiden, weil sie sich nicht verpflichten wollen. Es ist nicht schwer zu sagen, ja, das glaube ich. Das glaube ich, dass Jesus auferstanden ist. Das glaube ich, dass Jesus in den Himmel gefahren ist. Ja, das kann sein, dass er gelebt hat. Und die Menschen glauben heute die unmöglichsten Dinge. Vor 6 Wochen war auch jemand bei uns als Gast in Coburg in der Gemeinde. Habe dann ein wenig mit ihm gesprochen, ist auch gerne wiedergekommen. Und dann erzählt er, was er glaubt. Irgendwie kam er darauf, dass die Erde eine Scheibe ist. Und er war sich so sicher, und das ist wirklich so. Das sind alles Manipulationen. Ich sage, interessant ist es ja, wenn man mit dem Flugzeug mal so um die Erde fliegt. Ja, auch die Piloten sind alle vereidigt worden, das müssen sie alle so zugeben, das sind einfach, die dürfen nicht über die Pole fahren, weil da die Welt zu Ende ist. Er war also immer noch davon überzeugt. Man kann vieles darüber über das Internet nachlesen, was alles Menschen heute noch glauben. Sie haben selbst nicht probiert, selbst nicht getestet, aber das hat einer gesagt, ganz gleich, was er für einen Namen hatte, kennen ihn nicht, aber sie glauben es. Und so glauben manche Menschen die unmöglichsten Dinge, aber glauben sie Gott? Glauben sie das, was Gott gesagt hat, dass das gut ist, wenn man es tut? Ihr seid Täter des Worts und nicht Hörer allein. Oder Jakobus 2, Vers 17, der Glaube ist ohne Werke tot. Oder Jakobus 2, Vers 19 und 20, die Teufel glauben es auch und zittern und tun doch nicht, was Gott gesagt hat. Tja, man merkt es dann immer wieder, wenn es um den Ruhetag geht und wenn man dann zeigt, ja, Jesus und seine Jünger. Und auch in der urchristlichen Gemeinde, da war der Sabbat, der Ruhetag. Und dann kommen alle möglichen Argumente und ja, aber das steht doch auch vom ersten Tag der Woche, steht doch auch im Neuen Testament. Und zuletzt, wenn man noch einen Text und noch ein Argument ihnen sagt, naja, so wichtig ist das auch nicht. Das habe ich immer so gemacht, das wird schon auch so recht sein. Dass Menschen etwas nicht in die Tat umsetzen wollen. Und dann finden sie alle möglichen Gründe, naja, ob das wirklich so richtig übersetzt ist oder die es studiert haben, die wissen das doch besser als ich. Und es sind viele Menschen, die etwas nicht ändern wollen, die etwas nicht in die Tat umsetzen wollen, dass sie dann mit ihren Zweifeln kommen. Glaube, wenn er nicht Werke bringt, ist er tot. Und es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Ist Gott die Autorität oder bin ich die Autorität? An wen halte ich mich? Nach wem möchte ich mich richten? Nach dem, was mir gefällt, wo ich denke, das tut mir gut oder das habe ich immer so gemacht oder das möchte ich machen oder bin ich bereit zu sagen,
wenn es Gott gesagt hat, dann will ich das auch tun. Wer steht an erster Stelle? Gott oder eine menschliche Meinung? Auch gläubige Menschen können Zweifel bekommen. Und manche nicht am Anfang, wenn sie die Bibel kennenlernen, sondern irgendwann, dann kommen ihnen Zweifel, weil sie das gelesen haben und das gelesen haben und von dem haben sie das gehört und dann haben sie da noch ein Buch gelesen und dann haben sie das noch gehört und dann kommen Zweifel an diesem und an jenem, weil sie nicht wachsen und forschen in der Schrift. Jesus sagt, bleibet in mir. Und die Frucht, die an mir bleibt, die wird wachsen. Und die Rebe wird mehr und mehr Frucht bringen. Aber wer nicht wächst, der verkümmert, wo der Glaube nicht gestärkt wird, wo dann andere Dinge den Raum einnehmen und dann wird das Vertrauen an Gottes Wort immer geringer. Ein Mann hat mir mal gesagt, ich bin wissenschaftlich verseucht. Früher habe ich das ja auch geglaubt. Aber ich habe mich jetzt so viel mit der Wissenschaft, mit der Evolution beschäftigt, an die Schöpfung kann ich jetzt nicht mehr glauben. Weil er einfach an der Stelle nicht mehr weiter geforscht, studiert, gelesen, gebetet hat. Und wenn unser Glaube nur eine Form ist und kein Leben wird, dann wird er irgendwann aufhören. Man verliert den Glauben auch nicht irgendwie, sondern das hat schon meist seine Ursachen, dass sich jemand einfach mit vielem anderen zu sehr oder noch mehr beschäftigt hat als mit Gottes Wort. Und dann kann er das irgendwann mal nicht mehr glauben. Dann glaubt er dieser oder jener Theorie viel mehr. Mich hat sehr erschüttert in unserem Dorf, Blumenrot und Nachbarort. Der Pfarrer, da war dann in der Adventszeit oder danach eine Bibelstunde. Und da ging es um das Thema Tod und Auferstehung. Wo sind die Toten? Ja, und er hat biblisch angefangen und hat dann umgeschwenkt zu den Sterbeerlebnissen, die man da sieht, was da Leute dann beschreiben, wie sie dann gesehen haben, beim Unfall umgekommen sind und dann haben sie sich unten da liegen sehen und so manches anderes, was er dazu gelesen hat und zitiert hat. Und dann sagte ich ihm also, für mich ist eigentlich hier, was im Thessalonicher Brief steht, von der Auferstehung, wir werden gleichzeitig mit ihnen hingerückt werden, da ist keiner früher im Himmel als der andere von den Gläubigen. Ja, das hat er früher auch mal geglaubt und gedacht, aber er neigt jetzt viel mehr dazu, zu den Erlebnissen und dass man gleich im Himmel ist. Womit man sich beschäftigt, womit man sich mehr beschäftigt, das wird man vielleicht dann mehr glauben als das, was Gottes Wort sagt. Ein Grund zu zweifeln an Gott oder bin ich in der richtigen Gemeinde, hängt auch immer wieder mit Menschen zusammen und mit unseren Gefühlen und Empfindungen. Manch einer, der in seiner Gemeinde enttäuscht ist, der fragt sich dann, bin ich wirklich noch in der richtigen Gemeinde? Ist das die Gemeinde, wie sie Jesus beschrieben hat? Die machen das so,
da fehlt es an der Freundlichkeit, hier fehlt es an der Liebe, da fehlt es an der Hilfsbereitschaft und da fehlt es an diesem oder an jenem. Und da hat mich einer betrogen, das ist nicht mehr meine Gemeinde. Es ist traurig, aber es ist immer wieder, dass man von Menschen enttäuscht wird, auch von Gläubigen. Zweifel an den Menschen, die sagen, sie sind gläubig. Zweifel an den Menschen, die die Bibel zitieren, weil ihr Leben nicht zu dem dazu passt. Wir sagen, das ist verkehrt. Du musst dich nach Gott ausrichten, nicht an den Menschen. Und das stimmt. Wir können nicht den Menschen mit Gott gleichsetzen. Wenn da Menschen sind, die lügen, die schwindeln, die unzuverlässig sind, dann liegt das nicht an Gott, dann sind das eben Menschen, die ihre Fehler haben. Wir alle haben auch irgendwo Fehler. Es ist leichter, wenn Menschen auch das ausleben, was sie an uns vorlesen oder was sie uns erklären. Und das ist manchmal auch ja, fast etwas beklemmend. Ich hatte da in Neustadt bei Coburg einen älteren Herrn, den ich besucht habe. Er hat sich ein Stück für die Bibel interessiert, aber nach 5 Minuten ist er dann meist eingenickt, weil das einfach nicht sein Thema war. Und dann haben wir uns über was anderes unterhalten, da war er wach. Und nach einigen Besuchen, dann dachte ich also, ich weiß nicht, ob ich da weiter noch hingehen soll, wenn ihn das doch nicht interessiert. Und dann hat er auch so seine Fragen gehabt. Und dann habe ich ihn mal gefragt, also Heinz, von dem, was ich jetzt heute vorgelesen habe, gesagt habe, erzählt habe, wie viel glaubst du denn davon? Sagt er, das glaube ich dir alles. Dachte ich, wie meint er denn das jetzt? Ja. Aber ich habe gemerkt, ich bin regelmäßig zu ihm gekommen und was ich ihm erzählt hat und was er von mir gewusst hat, das hat irgendwie zusammengepasst. Und er hat bestimmt nicht alles verstanden und konnte nicht alles nachvollziehen, was er aus der Bibel gehört hat. Aber ein vertrauenswürdiger Mensch, der zuverlässig ist, dem traut man zu, dass er das, was er mir erzählt, auch wirklich stimmt. Und ich denke an anderes, an ein Gemeindeglied, Professor, Doktor. Und als es um das Thema Schöpfung, Evolution ging, ja, es war mir nicht so ganz klar, wie wörtlich glaubt er jetzt diesen Schöpfungsbericht. Er hat sich auch meist nicht so konkret bis ins Letzte geäußert. Aber er sagte auch zu mir, seine Kollegen, die Professoren, die das und das unterrichten, die haben das doch studiert. Und die forschen und die sind gründlich. Und was sie untersucht haben und dass die Erde so und so viel älter sein muss, das leuchtet mir ein. Menschen, die man kennengelernt hat als zuverlässige, gründlich arbeitende Personen und die Dinge da untersuchen und zu einem Ergebnis kommen, dass man denen Vertrauen schenkt. Ist doch richtig. Und an manchen Stellen gibt es aber dann doch Schnittpunkte, wo man sagt, wem glaube ich jetzt? Dem Professor oder ist Gottes Wort doch wörtlich zu nehmen. Und so sehen wir, wie wir immer als Person eine Glaubwürdigkeit verkörpern und auch das, was wir sagen, angenommen wird oder nicht angenommen wird. Wenn wir durch diesen oder durch jenen ins Schwanken kommen sollten, dann sollten wir uns immer wieder bedenken, wenn wir zum Arzt gehen und er hat uns mal das verkehrte Medikament verschrieben, das uns wirklich nicht bekommen ist, was werden wir dann machen? Nie wieder zu einem Arzt gehen? Oder gehen wir dann mal zum anderen Arzt? Oder glauben wir, er hat seinen Fehler zugegeben, ich gehe wieder zu ihm? Wir sind Menschen und haben Gefühle und machen unsere Erfahrungen mit unseren Mitmenschen, gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen. Aber es wäre töricht, nur weil man einmal verkehrt behandelt wurde, dass man nie wieder zum Arzt geht. Und weil man einen Christen erlebt hat, der einen nicht die Wahrheit gesagt hat, dass man dann mit den Christen, mit den Gläubigen Schluss macht. Mit Gott. Die Erfahrung, die wir mit Menschen machen, können wir nicht auf Gott übertragen. Es tut gut, wenn Menschen, die Fehler gemacht haben, es zugeben und sie entschuldigen. Manche sehen es nicht ein, vielleicht erst später, und können sich nicht entschuldigen. Manche tun sich schwer, wenn sie sich entschuldigen sollen. Aber Gott ist zuverlässig. Und was er sagt, das hält er gewiss. Und Menschen, die wir erleben, die enttäuscht wurden und deswegen da oder dort ihre Zweifel ansetzen, ich denke, dass solche Menschen Hilfe brauchen, Vertrauen brauchen. Und ich denke, da ist auch das, was Jakobus uns geschrieben hat, Jakobus 1, Vers 19, ein jeder sei schnell zum Hören und langsam zum Reden. Mehr zuhören als reden. Verstehen, warum hat dieser oder jener noch Zweifel? Ist es nur ein Vorwand, was immer wieder kommt, oder sind es wirklich echte Zweifel, die er vielleicht ablegen möchte? Es ist nicht die Hilfe, wenn jemand Zweifel hat, ihm noch 10 Bibeltexte mehr zu meinem Argument zu bringen. Da wird er wahrscheinlich die Ohren eher zumachen. Aber ein aufrichtiges Anteil nehmen und warten können und Geduld haben mit dem Zweifler wird bestimmt mehr Hilfe sein, als zu viel auf jemand einzureden. Und wenn wir dem einen oder anderen Zweifler eine Hilfe sein können, dass er manchen Zweifel ruhen lassen kann, warten kann, bis er eine Antwort findet, wird es immer wieder ein Geschenk, eine Gnade Gottes sein. Nicht, dass wir die sind, die Menschen überreden, überzeugen können, dass sie ihre Zweifel loswerden, sondern Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dem einen und anderen können wir vielleicht eine Hilfe sein. Und das schenke uns Gott immer wieder. Amen.